Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Im Englischen sagt man oft, Hunting is a sport. Aber stimmt das wirklich? Heute möchten wir mit unseren Gästen genau darüber sprechen und herausfinden, was hinter dieser Aussage steckt. Dafür haben wir natürlich wieder zwei Gäste eingeladen. Vicky, wen dürfen wir denn begrüßen?
Wir beginnen heute natürlich wieder mit Ladies First. Ich habe die Freude, Kathi Murche vorzustellen, eine leidenschaftliche Jägerin aus Nordsachsen, die sich besonders dem Rehwild verschrieben hat. Seit 2010 ist sie im Skisport aktiv, wechselte 2013 zur Flinte und gehört seit 2016 der Nationalmannschaft an. Als Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr holte sie 2023 Bronze bei der Weltmeisterschaft, 2024 Silber bei der Europameisterschaft und trat außerdem bei den Olympischen Spielen in Paris an. Ihr könnt ihr auf Instagram folgen unter den Accounts Huntress Kati und Katrin Murche. Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wahnsinnig.
Ja, hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Und unser zweiter Gast ist Michael Paar. Passionierter Jäger und international erfolgreicher Sportschütze aus Regensburg. Er zählt zu den besten Allround-Kurzwaffenschützen weltweit. Als Gründer der Paar Shooting Academy teilt er sein Fachwissen in professionellen Ausbildungen und innovativen Online-Kursen. Auf Instagram unter Michael Paar Germany und YouTube begeistert er mit Einblicken in den Schießsport und inspiriert eine weltweite Community. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, servus. Vielen Dank für die Vorstellung und ich freue mich auf die kommenden Minuten.
Das wird hervorragend heute. Ich bin richtig gespannt und wir starten immer mit drei Eingangsfragen. Und wir beginnen, Kathi, wie bist du überhaupt zu deinem Sport gekommen?
Ja, das ist relativ einfach. Mein Papa war früher im Schützenverein. Naja, und wie das so ist als kleines Kind, da wird man dann ja auch mal mitgeschleppt. Und man darf ja relativ spät erst mit Schießen anfangen. Und da hat sich dann irgendwie so eine Passion entwickelt. Man will ja immer das am meisten, was man nicht darf. Und so war das dann auch bei mir. Ich durfte immer nicht. Und deswegen hat sich da so ein richtiges Feuer in mir entfacht. Und als ich dann 2010 dann endlich schießen durfte, bin ich dann auch dabei geblieben. Und ja, bin da sehr glücklich darüber, dass ich den Weg eingeschlagen habe und ja, auch sehr dankbar vor allem, ja.
Wahnsinn, Micha, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du eigentlich zu deinem Sport gekommen?
Also genauso wie bei Kathi, in unserer Gesellschaft in Deutschland ist natürlich der Weg zum Sportschützen immer der gleiche. Ganz simpel zum örtlichen Schützenverein und dann ging die Karriere los.
Sehr gut, dann gleich zum nächsten. Wie seid ihr denn zur Jagd gekommen, Kathi?
Eigentlich muss man von Anfang an anfangen. Als ich angefangen habe mit Schießen oder beziehungsweise damals, als ich mit meinem Papa noch mitgegangen bin, waren ja schon viele Jäger im Schützenverein. Und wir hatten mal jemanden, der mich mal mitgenommen hat und mal eine Körrunde mit mir gemacht hat. Da war ich ungefähr 10. Und da habe ich immer schon zu meinen Eltern gesagt, ich möchte unbedingt mal Jäger werden. Durch den Sport hat sich das dann natürlich ein bisschen vervielfacht, da ja sehr, sehr viele Jäger sind und man dann auch viel darüber spricht. Hat sich dann halt immer mehr Interesse entwickelt und dann habe ich 2020 die Corona-Pause genutzt und habe dann endlich den Jagdschein gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Wie sieht das denn bei dir aus, Michael?
Also wie man ja über mich weiß, betreibe ich eine Schießausbildungsfirma und im Zuge der Eröffnung damals kamen auch sehr, sehr viele Anfragen von Jägern und dann hat sich das eine nach dem anderen ergeben und man hat ja auch dann dementsprechend sehr schnell viele Kontakte. Und ich sehe das ja auch als Respekt gegenüber der Jagd an und gegenüber den Kunden, dass man sich natürlich auf dem gleichen Niveau oder auf sogar ein höheres Niveau unterhalten kann. Und man kann nur Wissen weitergeben, wenn man natürlich auch anderes Wissen mitbringt. Und dann hat sich natürlich auch Passion dafür entwickelt.
Hervorragend. Ich habe noch eine Frage. Die letzte Frage, die ist allerdings zweigeteilt. Und zwar, kannst du eine besonders denkwürdige Erfahrung mit uns teilen aus einmal deinem Skisport und aus deiner Jagdleidenschaft?
Also im Sport, was mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben ist, ist letztes Jahr die Weltmeisterschaft, wo ich den Quotenplatz gewonnen habe für die Olympischen Spiele 2024. Das war für mich ein ganz besonderer Moment, weil mein Trainer ja damals schon schwer krank war und dass ich das dann noch schaffen konnte vor seinem Ableben war für mich ja das Schönste, was mir passieren konnte. Und jagdlich gesehen, ich habe jetzt vor kurzem erst das erste Mal einen Hirsch gesehen, einen Rotwildhirsch, der Altersklasse 4 und den habe ich mit meinem neuen Partner, mit dem ich vor kurzem zusammengekommen bin, gemeinsam gesehen. Und das, glaube ich, ist mir besonders aktuell in Erinnerung geblieben, ja.
Schön. Micha, und du?
Also sportlich ist bei mir sehr tief hängen geblieben, dass wir Sportler sollten ja alle eine Möglichkeit besitzen, dass wir uns gegenseitig duellieren können, was aber leider nicht gegeben ist, weil Gesellschaften bzw. Länder uns das nicht erlauben oder ermöglichen. Und ich weiß noch selbst, als ich damals vor über 10 Jahren, glaube ich, einmal nach Italien, einmal nach Rumänien bin, um andere Schützen zu trainieren und die mit in die Verbände mit rein trainiert habe, dass sie überhaupt teilnehmen konnten an Meisterschaften. Und das ist das tollste Gefühl, wenn du dann auf der Meisterschaft stehst und diese Leute zu dir kommen und sich bedanken für den Support, was man da mitbringt. Und zum Thema jagdlich, es ist einfach erstmal nicht vergleichbar mit Sportlichen. Im Jagdlichen gibt's so viele Momente und die kann ich kann da keins rauspolarisieren, weil es einfach viele tolle und natürlich auch viele schlechte Momente gab. Und ist auch mein Job von meiner Firma, dass ich dann daran arbeite und diese Momente behebe, dass sowas nicht mehr vorkommt.
Wo seht ihr denn Parallelen zwischen eurem Sport und der Jagd, Michael?
Also wie gerade schon angeteasert, Jagd und Sport ist ein, ich glaube, da wollt ihr auch hinaus, ein großer Wettkampf mit sich selbst und auch gegenüber anderen, wobei aus ethischen Richtlinien gegenüber anderen auf der Jagd eigentlich fehl am Platz ist, meiner Ansicht nach. Das ist der große Keypoint. Natürlich muss ich halt das noch einschmeißen, Jagd ist halt noch viel mehr als dieser Wettbewerb.
Ja, also ich sehe die Jagd tatsächlich überhaupt nicht als Wettbewerb. Für mich ist das wirklich eine Sache, die ich für mich alleine erlebe und wo es mir ehrlich gesagt egal ist, ob mein Reviernachbar jetzt dieses Jahr schon 50 Sauen geschossen hat oder nicht, sondern das ist etwas, wo ich alleine mit der Natur verbunden bin und was ich extrem genieße und auch als Ausgleich vor allem für den Sport nutze. Die größte Gemeinsamkeit sehe ich dabei immer bei der Drückjagd. Also ich sage das auch immer wieder, wenn ich Jagdschüler bei mir habe, wenn man gut Flinte schießen kann und dieses Vorhaltemaß gut drauf hat, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten umgehen kann, finde ich, kann man auch in unterschiedlichsten Drückjagdsituationen besser mit dem Vorhaltemaß und Ähnlichem umgehen. Ja, ich glaube, da würde ich das meiste oder den größten Aspekt dafür sehen, was mir das Schießen für die Jagd oder andersrum bringt. Ja.
Wir hatten ja jetzt gerade auch bei der Eingangsfrage oder beziehungsweise beim Eingangstext schon gesagt, Hunting is a sport. Das ist ja wirklich ein typischer Ausspruch. Kathi, wie würdest du denn, du hast jetzt gerade so schön das schon erläutert, aber wie würdest du denn oder für dich selbst definieren, Jagd als Sport?
Ich finde, wenn man auf dem Schießstand ein guter Schütze ist, dann kann man tendenziell auch bei der Jagd, wie gesagt, schon besser auf verschiedene Situationen und Ähnliches reagieren. Aber dann ist natürlich auch Emotionen, die jagdlich, aber auch sportlich eine Rolle spielen, sind sehr, sehr ähnlich. Also sowas wie in Stresssituationen reagieren, wenn ich was krank geschossen habe, bin ich von der Stresssituation ähnlich, wie wenn ich jetzt bei der Weltmeisterschaft im Finale stehe und halt alles geben muss, zusehen muss, dass ich mich vernünftig konzentriere und schnell eine Lösung finde auch für Situationen. Also ich würde meinen, dass der emotionale Wert, dieses emotionale Empfinden, was man so hat, die Gedanken, die man hat, dass die sehr ähnlich sind, ja.
Micha, gehst du damit konform? Würdest du für dich auch die Jagd als Sport so definieren wie Kathi und das vor allem mit den Emotionen verbinden oder würdest du das anders definieren?
Also grundlegend ja, gehe ich konform mit dir. Es kommen halt noch viele Aspekte dazu und die muss jeder mit sich selbst ausmachen in dem Moment und ich vergleiche da in der Hinsicht Jagd mit Sport ja, bloß wie eingangs schon gesagt, Jagd ist für mich viel mehr. Jagd ist wie ein Schweizer Uhrwerk, das muss alles passen.
Was heißt denn das genau für dich?
Beispiel, beim Sportschießen haben wir nur ein Ziel, wir müssen Erster werden.
Ist das so?
Alles, wenn du ein zweiter Platz bist, bist du traurig. Mittlerweile, wenn man dann mal gewonnen hat, dann natürlich sagst du, okay, ich kämpfe nur noch für mich selbst. Also im Bezug, unser Wettkampf ist der mit uns selbst. Und dann bin ich natürlich aktuell, wenn ich jetzt zum Wettkampf schießen gehe, ist mir die Platzierung nicht mehr wichtig, sondern für mich ist wichtig, dass ich ein gutes Ergebnis habe. Aber um auf die Frage zurückzukommen, bei der Jagd, Schießen ist halt ein sehr geringer Anteil, aber natürlich auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Anteil. Also du hast da nicht einen zweiten Platz, du kannst da nicht daneben schießen auf der Jagd. Du hast einen Schuss und der muss passen. Und diese ganzen Randkriterien, die musst du halt erfüllen. Sei es jetzt der sichere Umgang, sei es jetzt die Regeln und Gesetze, die uns vorgegeben werden oder auch die ethischen Hintergründe. Hm. Und die würde ich halt noch gerne hinzufügen zu Kathis Aussage.
Jetzt bevor wir zur nächsten Frage kommen, muss ich da doch nochmal nachfragen. Kathi, siehst du das auch so, dass du beim sportlichen Wettkampf nur gewinnen zählst?
Sorry, Kathi.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ja noch eine relativ junge Sportlerin und es ist halt nicht immer nur das Gewinnen. Was ich ganz oft sage ist, das meiste lerne ich aus den Wettkämpfen, wo ich versagt habe. Das ist nun mal so. Also wenn ich schlecht geschossen habe, da nehme ich ja ganz viel mit aus dem Wettkampf. Warum ist das jetzt dazu gekommen? Warum habe ich die und die Scheibe vorbeigeschossen? Warum hat die Scheibe gefehlt oder wie auch immer? Daraus lerne ich ja. Wenn ich jetzt Vize-Europameister werde, da freue ich mich. Aber da denke ich ja nicht drüber nach, wie ist das passiert? Was habe ich dann jetzt besonders gut gemacht? Darüber denke ich nicht nach. Es sind immer die schlechten Wettkämpfe, die dann dazu führen, dass man Erfahrungen sammelt und auch dann daraus lernen kann und wachsen kann, dafür, dass der nächste Wettkampf dann wieder gut wird.
Man geht ja in einen Wettkampf, um zu gewinnen. Also du willst ja am Ende, möchtest du ja was mit nach Hause nehmen. Du gehst ja nicht von vornherein in einen Wettkampf, um zu sagen, ich bereite mich davor vor zu versagen, sondern du willst ja im Prinzip nach Hause gehen mit einer Trophäe, mal ganz blöde gesagt.
Ja, genau.
Oder?
Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht dann auch mit der Jagd wieder vergleichen kann. Ich finde diesen Spruch immer so passend. 10-mal geht der Jäger raus, 9-mal kommt der Lerner raus. Das kann man perfekt zum Sport hinzufügen. Also ich sage auch immer, es muss 100-mal richtig schlecht laufen, damit es einmal gut laufen kann. Das ist so, wenn ich rausgehe zur Jagd, natürlich denke ich dann, ach, hier kommen immer um 21 Uhr kommen hier immer die Sauen, heute schieße ich eine. Und meistens ist es dann Pustekuchen. Die kommen dann halt genau an dem Tag nicht. Und so ist es beim Sport auch. Also klar möchte man immer gewinnen. Klar möchte man immer vorne mit dabei sein. Aber das klappt halt nicht immer. Und man muss halt versuchen, aus diesen Tagen, wo es eben nicht geklappt hat, egal ob jagdlich gesehen oder sportlich zu sehen, das zu resümieren, woran hat das jetzt gelegen? Das ist halt was super wichtig ist und was man für sich selbst, glaube ich, auch am meisten lernen muss. Das Versagen, sage ich mal, für sich selbst zu nutzen und daraus ja die Schlüsse zu finden, damit es das nächste Mal besser laufen kann.
Also wenn ich mal kurz dazwischen grätschen kann.
Klar.
Was sie meint, ist die Strategie zum Erfolg. Und jeder weiß ja, Strategie, man bereitet vor. Wurde schon 500 vor Christus irgendwann entwickelt, der Begriff, und erfunden. Und man kann noch so gut vorbereitet sein. Am Ende des Tages muss man improvisieren. Und was sie jetzt meint, ist wirklich, man wächst mit dem immer wieder Aufstehen. Und so gewinnt man ja auch eine Erfahrung. War bei mir genauso. Auf dem Punkt bin ich halt nicht hingegangen, weil ihren Sport kann man mit meinem Sport nicht vergleichen. Das muss man ganz klar darlegen, dass wir komplett zwei verschiedene Sportarten haben. Und bei mir ist es, wenn du nicht diese Vorbereitungen 100% erledigt hast, brauchst du bei mir nicht am Wettkampf hingehen, weil dann scheiterst du automatisch. Und die Grundfähigkeiten sind bei uns vorausgesetzt und sie hat da komplett andere Vorgaben, die du erreichen musst. Quasi bei dir ist halt viel mehr Übung, wo du dauernd hingehst und wie du schon sagst, du wächst dann an diesen Wettkämpfen. Und ja, da kann ich dich bekräftigen, mach das so weiter, wie du das machst und denk immer wieder an die Strategie. Die muss und darf nicht fehlen.
Ist das mehr Präzision?
Die komplette Mischung. Ich bin ja in meiner Karriere überall durchgegangen, vom dynamischen Schießen bis zum präzisen Schießen mit verschiedenen Waffen, verschiedenen Distanzen. Und genau deswegen, ich sage immer, die Strategie muss passen, aber es kommt immer anders. Und du brauchst immer einen Plan C, D und E.
Ja, siehst du.
Ich glaube, den brauchst du immer.
Ja, genau. Und trotzdem gibt es da mit Sicherheit genug Leute draußen, die sagen, na, Schießen ist doch Schießen. Also insofern.
Wer trifft, hat recht. Merkt genau.
Wir haben Schießstand für Freunde. Nee, wie
genau.
War das?
Genau. Gut, was sagt ihr denn Leuten, sagen wir mal, die haben nichts mit der Jagd zu tun und haben irgendeinen Jagdfilm gesehen, wo dann halt innerhalb von 2 Minuten 10 Sauen liegen und die sagen, ja klar, es ist Sport und nichts anderes. Was würdet ihr denn denen sagen, Kathi?
Ich glaube, das ist sehr situationsabhängig. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die Einstellung der Leute ist. Also ich führe ja durch mein Social Media viele Diskussionen über verschiedene jagdliche Themen. Für mich ist immer erstmal die erste Frage, ob der Diskussionspartner Fleisch konsumiert. Das ist für mich super wichtig, weil ehrlich gesagt, wenn man vegetarisch oder vegan lebt, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn man Diskussionen antritt bezüglich der ethischen Hintergründe der Jagd. Wenn nicht, dann nicht. Dann darf man darüber auch nicht diskutieren, weil wenn man das in Ordnung findet, irgendwelche Salami-Packungen im Netto zu kaufen, auf Deutsch gesagt, dann sollte man sich nicht über die Jagd aufregen. Das ist meine Meinung und dann diskutiere ich da auch mehr drüber. Bezüglich dessen ist es ein Sport, wenn ich eine bestimmte Strecke an Schwarzwild oder Ähnlichem auf einer Drückjagd oder so schieße. Ja, klar, weil das ist für die Konzentration, für den Kopf super anstrengend. Man muss in kürzester Zeit Entscheidungen treffen, man muss ansprechen, man muss mit dem Vorhaltemaß, man muss mitgehen, man muss im richtigen Moment abkrümmen. Es sind so viele Sachen, so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich finde, nach einer Drückjagd oder Ähnlichem oder auch nach einer Erntejagd oder wie auch immer, bin ich kaputt. Da ist so, man ist also geistig so doll ausgelastet, weil man halt keinen Fehler machen will. Das ist ja immer der Punkt, dass man keinen Fehler machen will. Man will alles richtig machen und das so gewissenhaft wie möglich.
Man ist ja auch angespannt, ne? Du bist ja die ganze Zeit hochkonzentriert, im Bestfall.
So sollte es zumindest sein, ja.
Michael, siehst du es auch so?
Also zum Punkt hier, die Kritik von Jagdfilmen ist ganz, ganz wichtig. Ja, jeder darf kritisieren. Er darf es, ja. Dann kann man wirklich mal offen mit dem sprechen. Also Point of View, also wo steht er, was ist er und was sind seine Ansichtssachen? Und natürlich dann auch dementsprechend in diese Diskussion darauf eingehen, dass das natürlich nur ein polarisierter Film ist, wo man gezielt auf diese Szenen geht. Dann kann man in eine nette Kommunikation, Diskussion einsteigen mit der Person, wenn sie offen dafür ist. Und dann kann man natürlich auch diese ganzen Randbedingungen wie Ethik und Co., wie Kathi schon gesagt hat, auch eingehen und vertiefend besprechen. Und ja, und man muss natürlich, it is what it is, man kann es nicht verheimlichen, man kann es nicht schönreden, man kann es einfach nur begründen. Und wenn es begründet ist, dann kann derjenige damit konform gehen oder nicht. Und das ist jedem seine eigene Meinungsfreiheit, dass er auch sagt, nein, er mag, dass einfach gar kein Tier getötet wird. Ist so. Und dann sage ich, okay, du bist ein Kritiker, habe ich auch ganz viel mit meiner Firma, dass viele Pazifisten sind. Okay, verstehe ich, sage ich, ist in Ordnung. Man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein.
Jeder möge nach seiner Fasson selig werden, wie man immer so schön sagt. Friedrich der Große hat das mal gesagt. Und wir haben ja heute auch einen Bildungsauftrag. Kathi hat das vorhin so schön auch schon gesagt. Was interessiert mich, ob mein Nachbar 50 Sauen im Jagdjahr gestreckt hat oder nicht? Aber wie ist das eigentlich? Gibt es eurer Meinung nach unter uns Jägerinnen und Jägern eine Wettbewerbskomponente, Micha?
Das ist eine gemeine Frage.
Ich weiß.
Nur eine ehrliche.
Man muss es eingrenzen auf die Jagdart, die derjenige ausübt. Und bestimmt gibt es zahlreiche Jäger, die das als Wettkampf mit sich selbst sehen oder auch gegenüber anderen profilieren wollen. Man darf das jetzt aber in dem Grunde auch wieder nicht irgendwie über einfach ja reinwaschen und sagen, jeder Jäger ist ein Top-Jäger. In einer Hinsicht ist es okay, wenn er das so macht, solange er halt weitgerecht auch die Jagd damit ausübt, dann ist es für mich okay. Ich mag jetzt nicht diesen Haut-rauf-Degen, der hingeht und einfach einmal Rambo spielt. Das ist natürlich dann nachteilig und zieht auch die ganze Szene und die Community mit runter. Und deswegen, ja, diesen Wettkampf unter den Jägern, den gibt's und den kann man nicht verheimlichen.
Den kann man nicht verheimlichen. Wir haben ja nicht nach einer Bewertung gefragt, ne? Wir wollten ja jetzt erstmal nur wissen, haben wir einen? Ich glaube, Kathi, du hast das vorhin so eingangs erwähnt, 50 Sauen, der Nachbar hat sie alle gestreckt. Siehst du das auch so, dass das, also wenn du das selber auch vielleicht nicht für dich als Credo mitnimmst, aber glaubst du das auch so, wie Micha das gerade gesagt hat, dass es eine Wettbewerbskomponente gibt?
Ja, also leider mittlerweile schon. Das finde ich auch, das verschärft sich auch immer mehr. Ich weiß nicht, das gerade so als Frau, finde ich, merkt man das ganz extrem. Oder mir ist es als Frau am Anfang immer sehr schwer gefallen. Ich musste mich in jedem Revier, wo ich ankam, Begehungsschein haben wollte, ich musste mich immer beweisen. Ich musste immer bestimmte Strecken bringen. Und entweder war das immer auf diese Beweisenart oder es kam genau die andere Art und Weise, dass man so bemietet wurde. So, ach, mein Mädchen, ach, ich mach das mal für dich. Ach, du kannst das doch nicht, wie fürchterlich. Ich hasse das wie die Pest, aber gehört leider irgendwie dazu, vor allem als Frau. Und wenn man sich dann aber profilieren will als Frau und auch sagen will, nee, ist schon gut, ich kann das auch alleine, dann kommt dieser Neid auch ganz, ganz viel. Und ich glaube, dieser Neid ist das bessere Wort dafür. Nicht der Wettkampf, sondern der Neid. Das, finde ich, hat sich extrem verschärft, ist immer mehr geworden. Finde ich super schade, weil eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche. Und sich dann so zu beneiden, ach, der hat jetzt den besseren Hirsch geschossen, den besseren Bock geschossen, finde ich ehrlich gesagt sehr nervig. Aber ja, vermutlich gehört es mittlerweile einfach dazu. Und man muss dann für sich selbst sicherlich eine Lösung finden, wie man selbst damit umgehen möchte und ob man selber in solche Schienen mit reinrutschen möchte, beziehungsweise sich so verhalten möchte. Und ich glaube, dass man das aber nicht ändern kann. Man kann nicht so viele Menschen ändern, sondern man muss einfach zusehen, dass man für sich selbst den besseren Weg findet. Also, dass man für sich selbst den Hauptaugenmerk mal oder das Hauptaugenmerk mal vor allem auf die ethischen Hintergründe, auf vernünftiges Ansprechen, auf vernünftige Schussabgaben, Ähnliches setzt, diesen Neid für sich selbst nicht aufkommen lässt. Also, dass man sich dann auch von anderen da nicht reinschieben lässt und mit provozieren lässt, sondern dass man wirklich bei sich selbst bleibt, für sich selbst die Jagd ausübt im besten Wissen und Gewissen.
Jetzt, warte kurz, ich habe noch was. Ich bin noch dran. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man als Frau einen Jagdschein macht, dann muss man sich bewusst werden, dass das eine Männerdomäne ist. Und es gab ja jetzt so diesen schönen Hashtag Women in Male Fields. Jede von uns hat sicherlich ganz kuriose Erfahrungen gemacht. So, Carsten, jetzt darfst du.
Sorry. Sehr gnädig. Die Kathi hat eben gesagt, dass sie glaubt, dass das mit dem Jagdneid immer schlimmer wird. Also, weiß nicht, Vicky, wir jagen ja beide schon ziemlich lange. Also ich fände, das gab es schon immer.
Ja, ich glaube, Jagdneid war immer schon da. Das liegt aber an den schlechten Charakteren. Ich würde das gar nicht mal dem Jäger per se zuschreiben, sondern wirklich dem Menschen an sich. Und was ich auch glaube, ist, man ist ja der Durchschnitt der 5 Menschen, die einem am nächsten sind. Das sagt man ja so. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich mit den Menschen abgibt und mit den Menschen zu tun hat, die einem auch am nächsten stehen. Und wenn man mit Freunden jagt und auch für sich selber auch seinen Inner Circle gewählt hat, dann fällt einem das vielleicht gar nicht mehr so auf, weil man natürlich mit den Leuten zusammen jagt, mit denen man auch gerne zusammen ist und denen man das auch gönnt, gegenseitig. Und das
Absolut.
Ist doch das Allerwichtigste.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch, ne, Carsten, wir zwei.
Ja, sowieso. Gut, nächste Frage. Was es ja sowohl in der Jagd als auch im Sport relativ breit gefächert gibt, sind Verbände. Wie wichtig sind die denn für euch im sowohl jagdlichen als auch im sportlichen Bereich? Ich könnte mir vorstellen, ihr habt da relativ viel mit zu tun. Kathi?
Ja, also sportlich gesehen auf jeden Fall. Also mein Sportfachverband, also der Deutsche Schützenbund, ist ja für mich, ja nicht nur, dass ich da in der Nationalmannschaft bin, die sind ja auch Geldgeber und organisieren Wettkämpfe und ähnliches. Oder den Deutschen Schützenbund würde ich nicht existieren oder würde mein Sport in der Hinsicht, meine Karriere so nicht existieren. Dazu kommen dann natürlich die unterschiedlichen Landesverbände und so, die einen überhaupt erst dahin gebracht haben. Also das ist das Allerwichtigste am Sport, die Dachverbände in der Jagd. Tatsächlich finde ich, da fehlt etwas die Aufklärung zu den Kreisjagdverbänden oder Landesjagdverbänden oder Ähnlichem, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ganz lange damit nicht beschäftigt, habe gesagt, brauche ich das, weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Und ich habe mir jetzt aber einen Deutsch-Kurzhaarwelpen angeschafft und durch die Ausbildung mit ihr wurde mir jetzt erstmal deutlich gemacht, wie wichtig das eigentlich ist, in einem Kreisjagdverband oder einem Landesjagdverband einzutreten und was das vor allem alles für Vorzüge für mich hat, also was man da zusätzliche Sachen hat. Also man ist ja nicht einfach nur in irgendeinem Verband und kann irgendwo mitreden und irgendwo seine Meinung kundtun, sondern man hat ja auch ganz, ganz viel, wie jetzt zum Beispiel, dass der Hund mitversichert ist oder ähnliches.
Ja,
davon wusste ich einfach nicht. Also da wurde man einfach, sag ich mal, nicht genug drüber aufgeklärt. Ja, wurde nicht genug Informationen, glaube ich, für junge Jäger werden da, glaube ich, nicht genug Informationen einfach für preisgegeben, um darüber aufzuklären, wie wichtig so eine Mitgliedschaft in einem Jagdverband ist.
Okay. Michael, siehst du es auch so?
Also generell Verbände ist eine super Sache. Man muss natürlich differenzieren jetzt im sportlichen Bereich. Im Waffengesetz ist es natürlich gesetzlich normiert und es gibt Standards, was natürlich auch die Sportschützen sehr gut pusht und auch den Zusammenhalt der Community unterstützt. Der Austausch ist vorhanden. Jetzt zur Jagd. Da würde ich es sehr begrüßen, wenn das gesetzlich Pflicht wird im Zusammenhang mit dem Jagdschein. Lieber noch 100 Euro jährlich draufzahlen und man hätte eine Standardisierung, eine Normierung in Deutschland, dass man die Jäger auch näher zusammenbringt. Weil jeder kocht sein eigenes Süppchen, macht wieder Unmut unter den eigenen Jägern. Und wenn man jetzt in Thema Ausbildung schaut, man muss ja nur aus anderen Sportarten lernen. Und wenn man, egal wo man einen Trainerschein macht, kommt immer wieder auf den Punkt zurück, schaut euch Fußball an. Wer Fußball gelernt hat, kann jede Sportart ausüben. Andererseits, Fußball ist komplett durchstrukturiert. Und die fangen auch von ganz unten an. Das passiert bei uns Jägern nicht. Du bist am Anfang ein Jungjäger und bist halt einfach mal für dich auf dich alleine gestellt. Und es fehlt der über dir steht und der einfach in den Arsch kickt. oder du einfach einen Leitfaden hast, an dem du dich entlanghangeln kannst. Das fehlt leider. Und das ist in anderen Gesellschaften und anderen Verbänden und Sportarten dementsprechend besser vorgegeben. Das sollte geändert werden.
Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in dem Podcast, die Sache mit dem Lehrprinz, der in manchen Bereichen noch da ist oder auch nicht, und dass das schon auch sinnvoll wäre, um da auch das Wissen zu vermitteln.
Jetzt haben wir gerade so schön über die Ausbildung gesprochen. Micha, du hast das ja auch gerade schon angeteasert. Was sagt ihr denn als Profis überhaupt zu der Schießausbildung der Jägerinnen und Jäger?
Oioioi. Jetzt werden mich ganz viele Leute hassen. Ich muss jetzt mal vorausgreifen, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Ausbilder in Deutschland oder auch international, die ihr Bestes geben, ihren Job richtig toll machen. Also nicht, dass mir das jetzt irgendwie falsch ausgelegt wird. Aufgrund meiner Erfahrung Und wie schon mit den Verbänden angesprochen, bestimmte Themen gehören sich komplett durchstrukturiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen komplett doppelt gesagt. Und standardisiert. Und lieber dauert's einen zweiten, dritten Anlauf von manchen Jungjägern, bis sie ihre Schießprüfung schaffen, bevor sie in bestimmten Bundesländern einfach ihr Jagdprüfungszeugnis bekommen und dann auf die Jagd gehen können, aber technisch das noch nicht gelernt haben.
Also du sagst quasi, dass es zu wenig ist.
Genau, deutlich zu wenig. Es gehört sich standardisiert und natürlich auch noch erweitert.
Im Umgang mit der Waffe oder geht es jetzt um die Fertigkeiten mit dem Schießen oder wie detailliert meinst du das jetzt?
Komplett detailliert.
Komplett detailliert.
Technik, Umgang und Verständniswissen.
Ballistik.
Und wenn die drei Bestandteile nicht vorhanden sind und wenn nur eins fehlt, haben wir immer wieder gesehen in der Vergangenheit, dass dann Unfälle passieren. Und das sollten wir natürlich vermeiden.
Kathi, du als Profi, was sagst du zur Schießausbildung von Jägerinnen und Jägern?
Also die Frage hat mich völlig schockiert, weil ich jetzt ganz genau wusste, jetzt werde ich ganz, ganz vielen Menschen auf den Schlips treten.
Zuhörer, ja. Das ist der Vorteil manchmal. Ich finde das gar nicht verkehrt. Ihr dürft das ja sagen. Ich finde, gerade ihr seid ja diejenigen, die sich damit auskennen und die sich damit ja jahrelang auseinandergesetzt haben. Ich finde das gar nicht verkehrt, von einem Experten zu hören, das reicht einfach nicht. Ist völlig in Ordnung, ganz ehrlich.
Also dieses, was Michael gerade gesagt hat, mit dem, dass es zu wenig ist, da gebe ich ihm auf jeden Fall erstmal recht. Also es kriegen auch zu viele oder es wird zu schnell der Jagdschein erworben, obwohl ja das Grundwissen eigentlich noch gar nicht da ist. Was für mich immer der größte Aspekt ist, ich habe ja immer mal wieder Jagdschüler, die ich ausbilde. Und dabei habe ich auch immer mal wieder Jagdschüler, die von einer anderen Jagdschule kommen oder von einem anderen Schießausbilder. Gerade in der Flinte, da fallen die meisten durch. Bei uns wird Trapp geschossen, dass sie da halt überhaupt nicht zurechtkommen, sich Hilfe suchen und sich dann halt über Social Media oder ähnliches bei mir melden. Wenn die dann zu mir auf den Schießstand kommen, ist natürlich immer erstmal, ja, stell dich doch erstmal hin, zeig doch erstmal, wie du jetzt schießen würdest. Also 99% der Fälle schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich mir denke, wie kann man die so hinstellen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Die können sich überhaupt nicht drehen. Die können überhaupt nicht die Richtungen reagieren und ähnliches. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Jagdschulen vielleicht auch einfach mit der Schießausbildung nicht genug geschult werden. Tendenziell macht das fast jede Jagdschule gleich. Also jetzt mal als Beispiel, die Fußstellung ist immer gleich. Der linke Fuß ist auf 12 Uhr und ganz vorne an der Platte und der rechte Fuß ist auf 3 Uhr und irgendwo hinten an der Platte. Also jetzt mal für die Zuhörer, stellt euch mal hin und probiert euch jetzt mal zu drehen. Das funktioniert nicht, das ist Müll. Ist aber meistens so, sehe ich wirklich fast immer so. Finde ich total schade, dass das dann nicht richtig geschult wird, weil dadurch können die Trefferleistungen auch einfach nicht kommen. Und was dann ja vor allem für mich immer schade ist, ist, selbst wenn die dann die Schießprüfung so bestehen, sind die froh, dass sie bestanden haben und nehmen nie wieder eine Flinte in die Hand, obwohl das eigentlich so ein schöner Sport ist und das so viel Spaß machen kann, wenn man einfach das richtig beibringen würde.
Wenn man es nachher kann.
Ja, genau. Ja. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich einen Jagdschüler bei mir hatte, die gesagt haben, boah, ich will jetzt einfach nur noch die Prüfung schaffen und dann, ich kaufe mir auf gar keinen Fall eine Flinte. Und nee, ich werde niemals Tontauben schießen. Nein, auf gar keinen Fall. Und danach haben sie dann gesagt, Mensch, das macht richtig Spaß und ich komme wieder. Und es kommen auch viele auch, oder es kommen immer mal auch welche wieder und schießen nochmal mit mir, weil es eigentlich ein total schöner Sport ist, das aber einfach nicht genug gelehrt wird, nicht ausreichend gelehrt wird, ja.
Ich finde, da darf man ruhig mal eine Lanze verbrechen. Geht raus, fragt die richtigen Leute und nehmt euch einen Schießtrainer und macht das auch, wenn ihr den Jagdschein schon 22 Jahre habt.
Wohlbar.
Es gibt immer Dinge zu verbessern, auf jeden Fall. Und ich finde das total wichtig, weil du nimmst immer von jedem Schießtrainer immer was anderes mit.
Ja, das stimmt.
Also und am Ende geht's darum, dass du mit, das ist dein Werkzeug, das ist deine Waffe, mit der musst du klarkommen, ob das jetzt auf dem Schießstand ist oder dann später im Wald oder auf dem Feld. Am Ende geht es ja darum, wir müssen damit sicher umgehen können. Und ich finde, es geht nicht immer darum zu sagen, viele Köche verderben den Brei, sondern ich glaube, Carsten, du und ich, wir sind da ganz safe und sagen, es ist wichtig, dass du einfach auch dir die richtigen Leute raussuchst und das auch machst und trau dich. Trau dich auch nach 20 Jahren noch irgendwie einen Schießtrainer anzuschreiben, auf jeden Fall.
Absolut. Oder? Ich meine, das gilt ja auf der Jagd für alle möglichen Themen. Ne? Also ich meine, das gilt ja nicht nur fürs Schießen, das gilt für alles. Ich meine, 1000 Beispiele. Also ich meine, wie viele Leute machen Fehler am Anschuss? Dasselbe Spiel, weil sie nicht in einen Kurs gehen, um das Verhalten an Anschuss zu lernen. Weil in der Jagdausbildung ist es halt nur ein minimaler Teil.
Eben.
Und das ist beim Schießen ganz genauso. Sagt mal, wie weit hat euch denn euer Sport bei eurer Jagdausbildung geholfen? Michael?
Eieiei. Es war natürlich dann im Bezug mit Waffen, Waffentechnik und die Schießfertigkeiten, die man nachweisen muss, das war natürlich dann Kinderklacks in dem Moment. Und man wurde dann eher sogar noch im Kurs umgedreht, dass man als Multiplikator Wissen weitergegeben hat oder am Schießstand. Also das ist natürlich auch das, was ich befürworte, dass Leute am Schießstand, es geht nicht alleine hin und sagt, hey, ich habe heute dir die Bahn reserviert, sondern macht mal einen auf Open-Minded. Geht einen Schritt zurück, schaut mal, wer hier auf dem Schießstand ist. Und wenn du es schaffst, den verunsicherten Schützen, vielleicht ist es ein alter Jäger, der seit 20 Jahren sein Gewehr nicht eingeschossen hat, am Schießstand zu sehen und der hat irgendwie ein Problem. Und wenn es nur die zu gefettete Waffe ist, weil er die nie gereinigt hat, immer weiter gefettet hat und funktioniert nicht mehr, geht hin, helft ihm, dann seid ihr ein besserer Mensch. Und der freut sich, weil der kommt sonst nie wieder und respektiert es, dass er den Weg gegangen ist. Weil wir sind in einer Gesellschaft, wo du ausgelacht wirst, wenn du dich verbessern willst und du Schwäche zeigst. Und das ist falsch. Wir sollten eigentlich unsere Schwächen zeigen dürfen, weil nur dadurch können wir sie eliminieren und besser vorwärts kommen in unserem Leben.
Naja, vielleicht war das für den besagten Jäger ja schon eine Überwindung, auf den Schießstand zu gehen. Und insofern kann man ihn bei der Entscheidung ja nur unterstützen. Da gebe ich dir absolut recht. Kathi, wie siehst du das? Wie hat dir das geholfen bei der Ausbildung?
Also ich muss Michael auf jeden Fall erstmal recht geben. Es ist super wichtig, nicht immer so in seiner eigenen Suppe zu schwimmen. So wie er schon gesagt hat, geht auf den Schießstand, guckt euch an, wie andere das machen. Fragt mal Leute, ey Mensch, kannst du mir helfen oder machst du das denn? Ich wünsche mir das auch immer. Ich habe da mal die Situation, dass Leute sich dann einfach nicht trauen oder so. Ich finde das total schade. Ich würde euch so, so gerne helfen. Also bin ja viel in Deutschland unterwegs. Wenn ihr mich seht, fragt mich bitte. Ich helfe euch. Ich verspreche es euch hoch und heilig.
Be careful what you wish for.
Self-fulfilling prophecy, ne? Self-fulfilling prophecy.
Ja, also finde ich super wichtig, dass man da auf dem, also überhaupt erstmal auf den Schießstand zu gehen, das ist natürlich auch eine Sache. Geht auf den Schießstand, übt, macht, tut, bitte. Was man halt immer nicht vergessen darf, ist, es ist ja nicht nur, dass du dann gut schießen kannst, sondern es ist ja auch die Sicherheit für andere, die du dir von anderen auch wünschst. Das ist halt essentiell. Um zurück zur Frage zu kommen. Ja. Schießtechnisch gesehen, für die Schießprüfung hatte ich jetzt nicht viele Probleme. Also da hat mir natürlich mein Sport viel gebracht. So lernen und sowas musste ich natürlich trotzdem. Ich komme ja jetzt nicht aus einer Jägerfamilie. Ich habe mir das alles selber angeeignet und halt mit dem Jagdschulkurs. Das war genauso anstrengend wie vorher. Also das, da kann ich mich nicht rausnehmen. Das Einzige, was ich glaube, was mir vor allem aus dem Sport geholfen hat, ist, dass ich mit dieser Stresssituation der Prüfung gut umgehen konnte. Also einfach, dass ich meine Skills, die ich so im Wettkampf benutze, auch für die Prüfung dann benutzen konnte, um da halt relativ ruhig zu bleiben und dann auch das angelernte Wissen wiedergeben zu können.
Was machst du denn am Wettkampf so zur Stressbewältigung?
Ich höre sehr, sehr gerne Musik. Ich liebe Musik über alles, weil mit Musik kann man so, so viel steuern. Also zumindest, wenn man das mag. Zum Beispiel, wenn ich jetzt extrem aufgeregt bin, dann höre ich halt ganz, ganz ruhige Musik, die einfach meinen Puls ein bisschen runterfährt. Und wenn ich zu ruhig bin, das passiert mir auch auf so kleineren Wettkämpfen, dass ich einfach nicht in die Erregung reinkomme, dann höre ich halt Musik, die richtig ballert, wo es richtig rund geht. Das hat einfach was damit zu tun, man braucht ein gewisses Erregungsniveau. Also man muss tatsächlich ein bisschen aufgeregt sein, um die bestmögliche Konzentration abrufen zu können. Da gibt es diese Flow-Theorie, wo man halt den Körper in bestimmte Stresssituationen bringt, um halt dann nur noch funktionieren zu können. Also dass man gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, was man da macht, sondern so, wie ich halt immer sage, einfach vorgehen und schießen. Genau, und das ist halt super wichtig, dass man da so ein bisschen ein bestimmtes Erregungsniveau erreicht, um das so machen zu können, ja.
Hörst du auch Musik, Michael, vom Wettkampf?
Das ist immer abhängig. Wie anfangs gesagt, Strategie, Algorithmen, und wenn die festsitzen, dann kommst du einfach nicht mehr in diesen Stressmodus rein. Beziehungsweise wenn Stress entsteht, dann hast du eigentlich schon mal wieder einen Plan B und C abrufbar direkt. Und selbst wenn nicht, dann ist es gar kein Stress mehr zu improvisieren. Es macht dann nur noch Spaß. Wir leben mit Emotionen. Wir wurden darauf getrimmt, immer mit positiven Emotionen weit zu kommen in unserem Leben. Aber man muss alle Emotionen in Betracht ziehen. Und wenn man sich mal mit diesem Prozess beschäftigt, das mache ich ganz viel. Es ist toll, dass du traurig sein kannst. Es ist toll, dass du ein Negativerlebnis, was sie ja schon sagt. Kathi lernt, wenn sie versagt. Und in dem Moment, wo ich versage, fühle ich mich sogar noch so geil, dass ich bis zum Schluss des Wettkampfs noch geiler schieße und vielleicht dann sogar noch als Erster rausgehe. Dreh das einfach um und nutze es für dich. Es ist meine Message, die ich mitgebe. Und wer bei mir im privaten Trainings ist, der wird davon ganz, ganz viel hören. Also ich sage dann mal das Mindset dazu.
Das richtige Mindset, das braucht man auch. Ich glaube, das braucht man nicht nur beim Wettkampf, das braucht man nicht nur beim Sportschießen, das braucht man auf jeden Fall auch auf der Jagd. Und vor allem Jagd ist ja auch ganz viel Emotion. Richtig, Carsten?
Absolut, also das ist die pure Emotion.
Die pure Emotion. Ich finde, das war ein unglaublich tolles und spannendes Gespräch. Ich habe noch ganz viele Fragen, Kathi, also für den Fall der Fälle, weil ich beneide dich und ganz, ganz viele da draußen beneiden dich definitiv, dass du in der Prüfung so laissez-faire da durchgeschlittert bist, weil gerade beim Flinteschießen gibt es ganz viele, die sich davor fürchten und die danach eben auch nicht mal mehr eine Flinte in der Hand nehmen. Schade, schade drum. Deswegen das Allerwichtigste, was ich heute mitnehme und was wir natürlich auch immer wieder propagieren, ist: Geht raus, nehmt euch Kurse, sucht euch die richtigen Trainer, fragt, vor allem fragt und lasst euch helfen. Das ist ganz, ganz wichtig, oder, Carsten?
Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, auch die Folge hat wieder gezeigt, dass auch die Profis an der einen oder anderen Stelle die gleichen Gedankengänge haben wie der Durchschnittsjäger oder Durchschnittssportschütze. Und insofern gibt es da auch gar keine Hemmschwelle, wie die Kathi gesagt hat, dann vielleicht doch mal, wenn ihr jemand von denen trefft, ihn einfach mal anzusprechen und ihn nach was zu fragen. Also ich denke, da sind sie alle offen dafür.
Merkt euch das Zitat: Wer schießt, sollte wissen, warum er trifft.
Sehr gut, sehr gut.
Dass keine schönen Abschiedsworte sind. Michael, genau. Vielen, vielen Dank, dass wir diese zwei wundervollen Gäste hier heute dabei hatten. Vielen Dank an Kathi Murche und an Michael Paar.
Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und natürlich allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn es natürlich wieder heißt, ein neuer Podcast, eine neue Podcast-Folge vom Jagd- und Hund-Podcast. In diesem Sinne, Carsten, wie immer natürlich ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Macht gut. Tschö.
Weidmannsheil.
Servus, Weidmannsheil. Upsi. Das sieht aus, wenn die Alarmanlage losgeht.
Okay, das hatten wir noch nicht. Ich habe
einen Mitarbeiter den falschen Code eingegeben.
Das lassen wir drinnen, ne?
Das wird ein guter Outtake.